Also, wie ihr gehört habt, einige mutige und auch junge Frauen werden von dem erzählen, was Jesus Großartiges in ihrem Leben getan hat. Wir haben zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist so die Überschrift Bekehrungszeugnisse. Das sind Berichte, wie Jesus sie gesucht und gefunden hat. Und die andere Gruppe, das sind Lebenszeugnisse, was Jesus halt danach getan hat. Und Inka und Anna gehören zu der ersten Gruppe.
Sorry. Der erste Satz ist immer der schwerste. Ihr kennt mich, oder viele von euch kennen mich, meistens aus den Predigten von Raffi. Und ich hätte jetzt einfach die große Chance, einfach die Sache mal aus meiner Sicht zu erzählen. Und ja, das ist es an sich auch. Ich war in einer Situation, das Mikro ist doof. Weiter ran, gut. Die Beziehung mit meiner großen Liebe hatte sich erledigt und ich war fürchterlich alleine. Der ganze Freundeskreis gehörte meinem damaligen Freund und ja, es war Ende des Jahres. Fragt mich nicht, warum und wieso, aber ich habe damals, ich war 29, rein zufällig aus meinem Elternhaus Weihnachten die Bibel mitgenommen. Ich bin nicht christlich erzogen, meine Eltern haben mich auch als Kind nicht taufen lassen, weil sie gesagt haben, das soll sie irgendwann selber entscheiden, wenn sie meint, dass das wichtig wäre. Und damit hatte ich also überhaupt keinerlei Vorbildung oder sonst irgendwas. Aber ich wusste, dass es eine geistige Welt gibt. Das kannte ich aus der Esoterik her. Also die Esoterik beschäftigt sich einfach mit geistigen Zusammenhängen und wurschtelt da drin rum, möchte ich heute so sagen, ja. Ich wusste, dass es geistige Zusammenhänge gibt und dass die Bibel auch ein wichtiges Buch ist. Das wichtigste Buch war es bislang für mich noch nicht. Auf jeden Fall kam diese Bibel in meinen Haushalt und damit fing es an, rund zu gehen. Die Geister, die in meinem Haushalt mitlebten, die ich ja als in der Esoterik als weiße Hexe auch gesucht hatte, fingen an, unruhig zu werden und ich fing an, nachts aus dem Schlaf gerissen zu werden. Ich habe irgendwann so eine große braune Kröte in meine Küche hüpfen sehen und das wurde immer unruhiger. Dazu kam mein Liebeskummer, mein soziales Umfeld war sowieso weg und das Einzige, was mich irgendwie noch so im ganzen Gedöns hielt, war meine Arbeit. Die habe ich auch wirklich 8 Stunden im Lager damals geschafft, mit dem Fahrrad hin und her. Das habe ich eisern durchgezogen. Ich hing in der Esoterik, wollte dort tun, machen, machen, tun. Sachen in umsetzen und zappte immer wieder mal über diese Bibel, konnte damit aber nicht viel anfangen. Ich hatte sie, weiß nicht, 7 Jahre vorher schon mal in die Hand genommen, eine andere, die habe ich angefangen zu lesen. Ich habe mich ernsthaft die ersten 4 Bücher Mose durchgequält, aber es hatte keine Frucht in mir gebracht. So wusste ich jetzt auch nichts mit diesem Buch anzufangen und es lag einfach rum. Dann kam die Situation, dass ein Klassenkamerad von mir anrief und ein Klassentreffen machen wollte nach 10 Jahren Schule. Und wer macht dies, wer macht das, wer macht jenes, wer macht sonstiges, was macht der und was macht Michael? Ja, Michael ist Pastor einer freien Gemeinde in Freiburg geworden. Und dann fiel mir irgendwann ein, also unter allem, fiel mir irgendwann ein, dass genau dieser Kerl 10 Jahre vorher in meinem ersten großen Liebeskummer zu mir gesagt hat, auch wenn du den Weg zu Gott verbaust oder verbaut hast, so liebt er dich trotzdem. Und dieser Kerl ist 10 Jahre später Pastor. Da muss was Wahres dran sein. Ja. Und dann habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen, telefonisch. Freiburg ist ein bisschen weiter runter. Und habe ihm erzählt von meinen geistigen Erfahrungen aus der Esoterik und von welchem Buch ich in der Esoterik gerade so ganz wunderbar begeistert war. Wir waren Klassenkameraden im Mathe-Leistungskurs, also logisch denkende Leute. Er hat sich dieses Buch gekauft und hat es durchgelesen, gearbeitet oder sonst irgendwie. Und ich glaube, das Wochenende später hat er mir anhand dieses Buches in dem Buch aufgezeigt, dass die Esoterik blasphemisch ist, dass sie nicht Gott meint, sondern sich selber, den Ego im Menschen. Also ich war, wie gesagt, runtergefahren, er hat es mir erzählt und er hat gesagt, hier hast du die Bibel, lies sie. Und es ist ein Arbeitsbuch, du darfst da drin anstreichen, du darfst da Notizen zu machen, arbeite damit. Und das war die Situation, wie ich dann also, ich habe mir wirklich eine Elberfelder Bibel gekauft, weil sie einfach in der Übersetzung, die andere war Luther, aber es war die Situation, wie ich dann nach Hause fuhr. Ich hatte gerade, okay, die Esoterik will ich nicht mehr. Ich will das, was in der Bibel steht, weil das scheint der stärkere Gott zu sein. Und so fuhr ich dann nach Hause mit dem Bummelticket. Damals gab es noch dieses Wochenendticket. Von Freiburg hierher ist das ein bisschen. Irgendwann unterwegs setzte sich mir gegenüber eine Afrikanerin und fing 2 Sätze, 3 Sätze, bist du gläubig? Ich glaube seit einer Dreiviertelstunde. Ja, war so einfach so. Und diese Frau kam aus Kenia, sprach nur Englisch und nahm die Bibel ernst. Und es gibt irgendwo ein Bibelvers, dass die Bibel in den späteren Zeiten verschwinden wird und das Wort nicht mehr gefunden wird. Also hat sie die Bibel auswendig gelernt. Ich konnte alles, was ich irgendwo aus der Esoterik kannte, die Esoterik behauptet das, sie stellte sofort ein Bibelvers daneben, sagte mir, wo das in der Bibel steht. Ich konnte das in meiner deutschen Bibel nachschlagen. So, das geht natürlich nicht alles in so einer Zugreise von Freiburg nach Hannover. Deswegen hat Jesus mich ihr sagen lassen, wann immer du mal nach Hannover kommst, hier ist meine Adresse, kannst vorbeikommen. Das tat sie 2 Tage später und blieb 2 Monate. Als Afrikanerin ist es etwas wärmer geworden. Wir hatten einen wahnsinnig warmen Sommer. Sie schlief auf meinem Sofa mit der dicksten Daunenjacke, die ich anhatte und die Heizung auf volle Pulle und fror immer noch. Aber sie war konstant da. Sie war morgens da, wenn ich aufständig zur Arbeit ging. Sie war abends da, wenn ich wiederkam. Und was immer um mich herum geistig tobte, konnte sie mit dem Wort Gottes gegenhalten. Konnte sagen, da steht das und das geschrieben. Aber natürlich blieb sie nicht für immer. Konnte nicht, weil sie musste ja irgendwann mal wieder nach Hause oder auch weitere Leute in Europa besuchen. Und das Letzte oder eine der letzten Sachen, die sie mir gesagt hat, ist, such dir eine Gemeinde. Du brauchst eine Gemeinde, du kriegst das alleine nicht hin. Also stand ich mit keine Ahnung, ohne Leute, die ich kenne, in Hannover und hatte den Auftrag, eine Gemeinde zu finden. Ist ein bisschen, ich bin einmal in dieser Gemeinde gewesen, ich bin einmal in jener Gemeinde gewesen und dann gab es die Situation, ich meinte, dass ich unbedingt Klavier lernen müsste und hatte eine Klavierlehrerin gefunden, die mich, wo ich dann auf einem Mittwoch hin sollte. Es war nach wie vor geistiger Kampf um mich. Ich bin nachts aus dem Bett gesprungen, weil mich irgendwas angegriffen hat. Und zwar Nacht für Nacht für Nacht. Ich habe keine Nacht durchgeschlafen. Das war so konstant die ganze Zeit, auch wo sie da war. Weil ich gehörte ja noch nicht Jesus. Ich war ja noch freiwillig. Und der Teufel durfte mit mir machen, was er wollte. Und wie gesagt, ich wollte dann also Klavier lernen und hatte diese Klavierlehrerin. Und meine erste Klavierstunde sollte da hinten stattfinden. Ich stand vor der Tür, klingelte und es tat sich nichts. Es machte keiner auf. Und ich sagte, was soll die Scheiße? Was soll der Blödsinn? Ich stehe hier, habe einen Termin. Was soll ich? Und es war eine ganz, also ich war höchstgradig selbstmordgefährdet in dem Moment. Ich hatte mich immer so von Minute zu Minute durchgehangelt. Ich konnte mich Anfang der Woche nicht umbringen, weil ich am Mittwoch den Klavierunterricht habe. Das war meine damalige Situation, also wirklich ganz, ganz heftig und ganz dramatisch. Und dann fällt die Klavierstunde aus. Von meiner afrikanischen Freundin wusste ich, dass Jesus Schritte lenken kann. Und ich stand vor dieser Tür, heulte wie blöde, weil ja alles wieder zusammenbrach, und sagte nur, Jesus, lenk meine Füße. Ich habe keine Ahnung, was die Scheiße hier soll, lenk meine Füße, mach. Und so zog ich dann einfach ganz grob Richtung Straßenbahnhaltestelle. Das war oben irgendwo in der List. Und die nächste Haltestelle war Vier Grenzen. Und ich bin dann da lang gelaufen. Und irgendwann hob sich, also so Kopf runter, Tränen, Latsch. Irgendwann hob sich mein Kopf und ich guckte in das nächste Schaufenster, sah Bücher, sah christliche Bücher. Die Katakombe war da oben. Ey, Jesus, geil, cool, ich treffe Christen, super, klasse, ich hoch, Tür zu. Scheiße, das kann doch nicht. Jesus, du kannst mich doch nicht schon wieder so in der Luft hängen lassen. Dreh mich um und im Umdrehen sah ich ein Plakat an der Wand. Da stand drin, dass, wie heißt der eine Elberjunge, der Klavier spielt, der hat hier ein Konzert gegeben. Dominik Egger macht ein Klavierkonzert im Café Lichtblick nächsten Sonntag. Ich hatte also den nächsten Aufhänger in der Zukunft, brauchte mich also heute nicht umbringen. Ja, es war wirklich dramatisch. Petra, du lachst, aber es ist wirklich... Ja, es ist aber wirklich so, es ist... Und ich habe die Adresse Herrenstraße, Nähe Bahnhof. Ich sage, okay, habe das nächste To-Do, setze mich in die Straßenbahn, fahr los. Wohnte damals in Friedenau. Die Straßenbahn hielt wahnsinnig lange im Bahnhof. Frag mich nicht, warum, wieso. Mir fiel ein, Nähe Bahnhof. Dann kannst du schon mal gucken gehen, wo du Sonntag das Konzert hörst. Ich also raus, Straßenbahn hielt ja immer noch, hatte eine Stadtkarte dabei, Herrenstraße 10, komm hier oben rein. Sieht ja scheiße aus, die Herrenstraße noch. Also kein Baum, kein Nix, kein Interessant oder sonst was. Naja, vielleicht ist das Café ja ganz nett. Geh also weiter runter, stehe hier unten vor der Glastür und das, was man da sieht, ist eine Treppe. Geil. Ja. Ja, also wirklich völlig frustrierend, was soll das? Und in dem Moment ging unser damaliger Hausmeister oben lang, der Rainer Grunig, sah mich unten stehen und sagte, ach, Sie wollen bestimmt zur Bibelstunde kommen. Ich sag, ist hier Bibelstunde? Ja, aber erst um 8. Das war 7. Ich hatte also noch eine Stunde Zeit, eventuell mir doch irgendwo eine Pommes. Kann ich so lange bleiben? Nee, das geht leider nicht. Ich mir eine Stunde Pommes. Es war der 25. Mai 1995, als ich hier das erste Mal in dieses Café gekommen bin. Und seitdem habe ich eine Gemeinde. Jesus hat mir eine Gemeinde gezeigt. Den Dienstag drauf stand ich bei Raffi abends vor der Tür, weil sie Hauskreis hatte. Und einer der Brüder hatte gesagt, geh mal hin, ist gut für dich. Bin ich also hin, habe Raffi kennengelernt und Raffi hat sehr viel Zeit in mich investiert. Ich meine, sie hatte Neugeborene, Michi war 3 Monate alt, aber hatte einfach auch viel Zeit, sich um mich zu kümmern und hat sich auch viel um mich gekümmert. Und relativ bald ist Raffi, wir wohnten eine Straße weiter, ich kannte ihr Haus vom Sehen, weil das ein Riesenklotz ist und mein damaliger Freund gesagt hat, da hat sich aber einer was hingebaut. Und sie kam dann auch irgendwann, hat sie gesagt, wie wohnst du? Kam bei mir rein, ich hatte eine kleine Dreizimmerwohnung, Dreizimmerküche, Bad, war ganz nett, Hochparterre. Und ich hatte über meinem Schreibtisch so einen großen Papiergespenst hängen. So ein großes, schönes Teil, was so lampionmäßig aufgezogen wird. Und Raffis Reflex war, das muss raus. Ich meine, man geht nicht in eine fremde Wohnung und sagt, das muss raus. Und ich bewegte das in mir und sagte einfach nur so, kann ja jeder kommen, irgendwas erzählen. Naja, Raffi ist aber auch eine gestandene Frau. Und Geister raus. Ich lebe doch in der geistigen Welt. Tat ich ja auch immer noch. Die griff mich jede Nacht noch an. Dann habe ich irgendwann gesagt, Gespenster, okay, ich gucke es mir einfach mal an. Vielleicht ist ja was Wahres dran. Und habe so einen kleinen Leuchtgespenst auf meinem Wecker kleben gehabt. Und habe gesagt, okay, wenn sie das sagt, kann was Wahres dran sein. Ich probiere es einfach. Pule dieses Gespenst ab. So ein kleiner Aufkleber. Und gucke dabei aus dem Fenster und denke und falte dabei dieses Gespenst zusammen. Was soll das eigentlich? Das kann doch, das ist doch ein Stückchen Plastik. Und während ich das so zusammenfalte und darüber nachdachte, wollte das durch meine Hand hinter meinen Schrank springen. Und ich dachte, wenn dieses Teil in der Lage ist, so viel Gewalt über mich zu machen, mit meiner Kraft hinter meinen Schrank zu springen, damit das Ding nicht meine Wohnung verlässt, ist da was Wahres dran. Also habe ich meinen Röntgenblick aufgesetzt, durch meine Wohnung, habe meine Gespenster zusammengesammelt. Es waren, glaube ich, 15. Ich habe Salzstreuer gehabt, ich habe Duschschwämme gehabt, ich habe, ich weiß nicht was alles als Gespenster gehabt. In jedem Zimmer gab es welche. Raus damit. Dann fiel mir ja ein, dass ich mich ja in der Esoterik weiße Hexe nannte und auch stolz drauf war. Ich meine, geistige Kräfte sind faszinierend. Also habe ich den Röntgenblick auf Hexen gesetzt und habe 50 Hexen aus meiner Wohnung geschmissen. Und immer im engen Kontakt mit Raffi, die ja wirklich immer dabei, die wohnt in der Straße weiter. Und es war irgendwann auch wirklich so schlimm, dass ich wirklich nachts nicht mehr durchschlafen konnte, dass ich 2 Wochen bei Raffi gewohnt habe. Im Schlafzimmer auf dem Sofa gelegen. Ich wäre da auch geblieben, wenn die mich nicht irgendwann wieder nach Hause geschickt hätten. Aber es musste sein. Weil ich meine, mit 29 solltest du vielleicht auf eigenen Füßen stehen. Und ja, ich bin dann irgendwann nach Hause, aber ich hatte Angst. Ich hatte richtig Angst, weil ich wusste, dass dort auf mich zugegriffen wird. Und Raffi sagte, halt fest an Jesus, halt fest an Jesus, denn irgendwann hört das auf. Das muss aufhören, weil Jesus ist der Stärkere. Und dann waren Markus und Jens, haben meine Wohnung freigebetet von dem ganzen Kladderadatsch, der da irgendwo war. Und ich habe mich getraut, dort wieder zu übernachten. Die Anfechtungen waren Nacht für Nacht da. Ich bin Nacht für Nacht nach wie vor aus dem Bett gesprungen. Also, ich will es euch nicht erzählen, aber ich kenne die Schlangen, ich kenne die fliegenden Messer, den ganzen Scheiß, den du irgendwo aus den Horrorfilmen, ich kenne sie aus meinem Schlafzimmer. Bis irgendwann ich dann wirklich, ich meine, ich wusste ja von Jesus, ich wusste, dass er Kraft hat, aber ich war noch nicht sein. Ich war noch nicht sein. Und deswegen durften sie immer noch auf mich zugreifen. Und eins der schönsten Geschenke, die er mir eine Nacht gemacht hat, ist, ich hatte ja keine Vorbildung, er hat mir das Vaterunser geschenkt. Wort für Wort. Langsamer, als wie ich jetzt rede. Und es wurde ruhig um mich, es kam Kraft rein und ich konnte einschlafen. Ich bin regelmäßig in Gottesdienst gegangen hier, weil meine Freundin hat ja gesagt, das ist wichtig für mich. Und einen Sonntags, ich war immer noch die Zeit, wo ich geheult habe wie ein Meister. Und es gab keinen Tag ohne Tränen oder nicht mindestens eine halbe Stunde Tränen. Ich wog 54 Kilo, rauchte 2 Schachteln Zigaretten am Tag. Und und irgendwann, und ich sagte, ich weiß, dass es Jesus ist. Ich weiß, dass es Jesus ist, der mich hält, der mich festhält, der mich am Leben haben will. Aber ich habe dann Peter gefragt und Peter sagte einen Satz, ich glaube dir deine Bekehrung nicht. Und das war so ein Ruck am Teppich. Und ich habe keine Ahnung, aber ich hörte diesen Satz so wie ein Ping-Pong-Ball die Treppe runter in mein Unterbewusstsein tropfen. Und so nach 3 Stunden hörte ich ihn nicht mehr von meinem Bekannten. Hatte ich dann gefragt, kannst du den Satz, was hatte Peter zu mir gesagt? Und er hat den Satz wiederholt und ich hörte ihn wieder tropfen. Und an dem Abend habe ich dann abends zu Jesus gesagt, okay, ich folge dir nach. Dir. Ich habe durchgeschlafen. Ich habe alles, was mir auf einer Last lag, irgendwo ist es verschwunden in der Nacht. Ich bin nächsten Morgen aufgewacht, glücklicher als ich jemals in meinem ganzen Leben war. Und mein Mann war, dass ich weiß, dass ich in dem Moment glücklicher war als in unserer Hochzeitsnacht. Also es war wirklich der Hammer. Jesus hat mich wirklich, so wie es heißt, hat mich neu auf Füße gestellt. Es hat dann, die Anfechtungen haben aufgehört. Nicht für immer, vor 2 Tagen war wieder was da, aber das Gros. Ich kann schlafen, ich kann leben, ich habe eine Gemeinde, ich habe ein Fundament und ich habe ein Wort, wo ich nachschlagen kann, wenn ich mal das ein oder andere vergessen habe. Die Bibel ist einfach, sie ist wahr. Sie ist einfach wahr, sie bezeugt den lebendigen Gott und wir können uns darauf verlassen, wir haben es schriftlich. Und wenn ich zu Jesus hingehe und sage, das sagt dein Wort, hilf mir, dass das in meinem Leben passiert, dann setzt er das irgendwie um, so wie er meint, dass es richtig ist. Und es ist einfach, gibt nichts Besseres. Kann es nur jedem empfehlen. Danke.
Ich heiße Anna, ich weiß nicht, der vielen von euch kenne ich schon, aber wenn jemand mich nicht kennt, ich heiße Anna. Und es ist interessant, gestern saß ich am Tisch und ich versuchte ja auch mein Zeugnis auf Deutsch zusammenzustellen. Und da Jesus hat mir einen Vers auf mein Herz gelegt und das ist interessant, wie die Wahrheit in diesem Vers so verknüpft sich mit Ingas Story, Ingas Zeugnis und meinem Zeugnis auch. Ich möchte das vorlesen, das ist Jesaja Kapitel 61, Versen 1 und 4. Und das heißt, dass dieser Abschnitt spricht um Jesus und hier steht es geschrieben, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen auszurufen, das Gnadejahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Herrn Gott zu trösten, alle Trauernden, den Trauernden Zions, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freude Öl statt Trauer, ein Ruhmes Gewand statt einer verzagten Geistes, damit die damit die Terebinten der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanze des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödelte wieder aufrichten. Und ich dachte, ja, egal wie von außen unser Leben aussieht, vielleicht, ja, manche machen so, egal welchen Eindruck unser Leben macht, wie äußerlich es aussieht, vielleicht erfolgreich oder ganz normal oder kaputt. Aber innerlich, da gibt es ja Ruinen in unserem Leben, in vielen Bereichen, in manchen Bereichen oder vielleicht in allen Bereichen. Und der Teufel, er fängt an, in unserem Leben zu wirken, ganz früh an. Als wir geboren sind, die Bibel sagt, er ist gekommen oder er stellt, er tötet und er zerstört. Und er fängt an von innen aus. Und ich wollte nur auch mein Zeugnis kurz geben. Von außen war mein Leben nichts Besonderes. Ich war keine Drogenabhängige, ich war keine Terroristin, ich war nicht im Gefängnis gewesen. Aber ja, ich möchte ein bisschen erzählen. Ich bin in der Sowjetunion geboren, in einem atheistischen Land. Ja, wie könnt mich hören, mein Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Meine Mama ist Deutsche und mein Papa ist Ukrainer. Und ja, ich bin da geboren und damals, meine Eltern waren nicht gläubig. Aber meine Großeltern, mutterlicherseits schon. Und dann von ihnen habe ich ja ziemlich früh von Jesus gehört. Als ich circa 8 Jahre alt war, hat mein Opa mir ein schönes Geschenk gemacht. Er war
hier in Deutschland zu Besuch und er hat eine Kinderbibel geschmuggelt. Und ich habe so ein Geschenk bekommen, dass niemand von meinen Kommilitonen, niemand das noch hatte, so eine Kinderbibel, richtig, in der Sowjetunion. Das war so, damals unglaublich. So habe ich angefangen, meine Kinderbibel zu lesen. Ich habe diese Geschichten fand ich sehr faszinierend von David und Moses und Jesus. Und ja, als ich 11 Jahre alt war, habe ich mein erstes Leid und Kummer erlebt. Und als meine beiden Großeltern, meine gläubigen Großeltern, im Laufe eines Jahres verstorben sind. Und das war so sehr schweres Jahr für mich. Und meine Großeltern, die waren wie echte Eltern, wie Ersatzeltern für mich. Die haben mich erzogen, weil meine Eltern unterwegs waren, die arbeiteten in anderem Stadt. Die haben mich erzogen. So, das war, als ob ich meine Eltern verloren habe. Und damals habe ich ja angefangen, mich mit den ernsten Fragen zu beschäftigen. Fragen, was passiert nach dem Tod? Wenn Gott so allmächtig und so liebevoll ist, warum konnte er meine Großeltern zum Leben nicht wieder erstellen oder wieder zum Leben erwecken? Und da waren, ich habe mich sehr mit diesen Fragen beschäftigt und ich dachte, okay, sollte ich eine Gemeinde mir aussuchen und da, ja, vielleicht kann ich meine, ja, die Antworten auf meine Fragen dazu finden. Und da in der kleinen Stadt, wo wir damals wohnten mit der Familie, da war nur eine orthodoxe Kirche. So, ich weiß nicht, ob ihr das welche Ahnung von der orthodoxen Theologie habt oder ja, und so, ich habe angefangen zum Kindergottesdienst zu kommen und da wurden, ich habe ja 2 oder 3 Jahre orthodoxe Kirche besucht oder da zur Kirche gegangen und da wurde uns viel von Sitten und Gebräuchen gelernt, vom Leben der Heiligen, wir haben ja auch 10 Gebote gelernt, auswendig gelernt und da wurde auch von Jesus was erzählt, aber irgendwie habe ich überhaupt nicht das verstanden, dass er für mich gestorben hat. Oder irgendwie frohe Botschaft habe ich ja da nicht gehört. Evangelium habe ich ja da nicht gehört. Und ich habe versucht, ich das verstanden habe, ich musste an die Gottesgebote mich halten, ich musste Vorschriften der Kirche befolgen und bewahren, um Gott wohl zu gefallen. Und ich habe es versucht, ich habe ernst versucht, ein gutes Leben zu führen und an Gottes Gebote zu halten, aber ich erinnere mich an einen Moment, an einem Punkt, wo ich sehr klar mitbekommen habe, egal wie ich versucht habe, egal, trotz aller meiner Bemühungen, alle diese Gebote zu halten, ich konnte nicht. Einfach konnte ich nicht. Ich habe jeden Tag gesündigt. Das war mir so klar, dass ich kann nicht dem Gott wohlgefallen. Er ist mit mir nicht zufrieden. Das hat mir in die Tiefe Verzweiflung gebracht. Ich dachte, okay, dann ist es egal, ob ich 10 Sünder oder 100 Sünder pro Tag begehe. Es ist egal, ich kann dem Gott sowieso nicht gefallen. So, und von dem Moment an habe ich mein Leben veränderte sich. Ja, ich hatte wörtlich zu sehen, ein normales Teenie-Leben. Freunde, Disco, Partys mit Alkohol und ein normales Leben. Ich dachte, okay, dann möchte ich ja auch ein bisschen Spaß haben. Und dann,
Und als ich 19 Jahre alt war, bin ich in der Uni immatrikuliert. Und damit ja auch, dieses war auch mit dem Umzug in anderer Stadt verbunden. Und auch mein Leben sah so aus, neue Freunde, auch Partys, habe ich angefangen zu rauchen und ja, alles Mögliche. Und äußerlich war mein Leben ganz normal. Studenten im ersten Studienjahr, ich ja, bin klar mit Studium gekommen und ja auch hatte viele Freunde, neue Freunde, aber innerlich, ich erinnere mich an diesen Tagen oder an diesem Jahr, innerlich fühlte ich mich eigentlich unsicher, irgendwie kaputt. Ich entwickelte viele Ängste. Ich habe so ein Gefühl gehabt, ich habe es gespürt, dass mein Leben so unvorhersehbar war, unordentlich war, chaotisch irgendwie war, leer. Und wie gesagt, das innerlich war ich kaputt. Und da im ersten Studienjahr habe ich ja auch Christen kennengelernt. Christen aus Campus Crusade for Christ. Ich weiß nicht, ob ihr von dieser Organisation gehört habt. Die evangelisieren den Studenten viel und die arbeiten mit Studenten. Und die waren sehr coole Leute. Die irgendwie, ja, wir entwickelten auch so eine Freundschaft mit manchen von ihnen. Die haben mich auch zu ihren Partys angeladen. Die haben mich zu ihren Treffen eingeladen. Da habe ich ja von Jesus viel gehört, von dem, was er für uns getan hat. Irgendwie, ich kann nicht sagen, dass ich da alles verstanden habe und es war mir ein bisschen egal. Was ich gemocht habe, das ist diese Gemeinschaft. Die waren ernst, die waren aufrichtig. Die konnten ja auch Spaß haben, ohne Alkohol zu trinken. Wir konnten ja auch mit diesen Leuten über viele Dinge sprechen und auch besprechen und tiefe philosophische Fragen oder ja auch so besprechen. Und das hat mich fasziniert. Ich habe es so bemerkt, die waren anders. Die waren anders. Da war so eine Freude in ihnen. Da hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte alle meine Angst, Ängste, Komplexen und im Februar 2001, sie haben mich zu einer Studentenkonferenz eingeladen. Ja, I didn't care, sagt man das. Es war mir egal, was da gepredigt wurde. Ich wollte nur ja Gemeinschaft mit Leuten haben. Ich wollte in der Hauptstadt ein schönes Wochenende verbringen. Aber ich erinnere mich an den letzten Tag der Konferenz und der Prediger, er hat nochmal von Jesus gepredigt. Er hat von seiner Liebe gepredigt. Er hat gesagt, was Jesus für uns getan hat. Sehr simpel. Er hat das alles mit sehr einfachen Worten irgendwie gesagt. Und plötzlich auf einen Moment habe ich ja sehr klar mitbekommen, dass er mich liebt. Dass er für mich gestorben hat. Ich habe diese Worte vielmals schon früher gehört. Aber das war so ein Moment der Erleuchtung, dass irgendwie ich war so beeindruckt, oder das hat mich so bewegt. Ich war so betroffen von den Worten. Diese Worte haben mich so angesprochen. Er liebt mich, er will mein altes Leben mit all meinen Fehlern, Versagen, mit allen möglichen nehmen. Und einfach mir ein sehr ganz neues Leben geben, dass ich ja einfach um Vergeben bitten kann und ja dieses neues Leben von ihm zu bekommen. Und mich, meine Ängste, mein Herz, meine Pläne, meine Träume, alles
unter seine wunderbare Herrschaft oder unterordnen, hingeben. Und das war der Moment, das war so ein Moment, wo ich, ja, ich denke, dass ich mich bewusst bekehrt habe, dass ich mein Leben, mein altes Leben so ihm abgegeben habe und sein neues Leben in mir received, bekommen habe. Und ja, das war in 2001, es war 15 Jahre her. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe nie bereut, dass ich mein Leben Jesu abgegeben habe, dass ich mein Leben Jesu gegeben habe. Und ich möchte nur ja das ein Vers jetzt vorlesen. Der Feind kommt nur zu stellen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist je nach Johannes 10,10, das Jesu Worte. Und er möchte das in uns allen machen. Er möchte unser altes Leben wegnehmen und ganz neues Leben, sinnvolles Leben, Leben mit Sinn uns geben. Ja, das war's.
Ihr erinnert euch sicher noch an den einen Vormittag, den wir verbracht haben, an dem Nicole uns hinein hat blicken lassen in ihr Herz. Und das war sehr bewegend und wir waren ihr sehr dankbar dafür. Und heute möchte sie berichten, wie es weitergegangen ist bei ihr. Und ein Vers möchte ich über dieses Zeugnis stellen, auch für Nicole. Epheser 3, Vers 20 und 21. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Und das macht Nicole jetzt, ihm die Ehre geben.
Danke für die Verse. Ja, also ich bin ziemlich aufgeregt. Fällt mir auch nicht so leicht, vor so vielen Menschen zu sprechen. Aber in Daniel 3, 32 steht, ich halte es für gut, dass ich die Zeichen und Wunder bekannt mache, die Gott der Höchste an mir getan hat. Und das möchte ich. Also ich habe ja letztes Jahr im Januar schon Zeugnis gegeben. Und da habe ich erzählt, dass Jesus mir den Weg zu einer Operation geebnet hat und mich halt auch in meiner großen Not klar zu mir gesprochen hat und mich auch ermutigt hat. So. Und also ich leide unter Lipödem, das ist ein Gendefekt, eine Fettverteilungsstörung. Hashimoto-Syndrom, also meine Schilddrüse arbeitet nicht. Und also ich hatte extrem starkes Übergewicht und keine Diät hat etwas gebracht. Also mein Stoffwechsel war total durcheinander und hat nicht mehr funktioniert. Und also ich habe kontinuierlich zugenommen, auch wenn ich nichts gegessen habe. Und ja, also ich will nochmal ganz kurz deutlich machen, wie es mir vor der Operation ging. Also ich hatte starke Lipödem-Schmerzen in den Beinen. Also musste oft Schmerzmittel nehmen, konnte kaum noch gehen, mühsam nur Treppen steigen. Und ja, also ich hatte echt die Aussicht auf einen Rollator, also was ich auch sehr schrecklich fand. Und also mein Körper hat es auch nicht mehr geschafft, mich nachts ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Also ich musste eine Sauerstoffmaske tragen nachts. Litt also unter Schlafapnoe und musste regelmäßig in so ein Lymphomat, weil mein Lymphsystem nicht mehr funktioniert. Und der Lymphfluss musste halt angekurbelt werden. Und also ich kann echt sagen, dass die 2 Jahre vor der OP, da habe ich total eingeschränkt gelebt und also auch behindert. So. Und ja, vieles von dem, was nicht mehr ging, das wissen auch nur Jesus und ich. Also ich habe auch nicht darüber gesprochen, ich habe es einfach ertragen. Und ja, also so für mich, also gefühlt war ich echt auf dem Weg, die fetteste Frau der Welt zu werden. Und also es war nicht zu stoppen irgendwie. Und also ich habe auch viel Schlimmes erlebt. Ich wurde auf der Straße beschimpft von Fremden, also nur aufgrund meines Äußeren. Also so unglaublich, was die Gesellschaft so macht. Ich wurde mit Blicken bestraft. Also ich habe so viel Ablehnung erfahren, dass ich irgendwann, also auch nur noch zurückgezogen gelebt habe. So. Und irgendwie war ich nicht mehr richtig da. Also so komisch. Und ja, aus lauter Scham über meine Hässlichkeit, also habe ich auch sehr versteckt gelebt. Und ich kann echt sagen, also so sehr dieses Übergewicht auf meine Seele gedrückt hat, so sehr es auf meinen Körper gedrückt hat, so sehr hat es auch auf meine Seele gedrückt. Also, und also so zum Schluss war es auch echt so, also ich war gar nicht mehr in der Lage, mich selbst oder gut um meinen Haushalt zu kümmern. Und mein Mann, der hat das alles stillschweigend hingenommen. Also als wir geheiratet haben, da sah ich völlig anders aus und im Laufe der Jahre habe ich einfach so extrem zugenommen und mein Körper hat sich so nachteilig verändert und ich bin Ralf so dankbar. Er hat nie etwas Negatives gesagt, er hat mir nie das Gefühl gegeben, dass er mich nicht mehr liebt oder so. Also das finde ich echt total besonders. Also ich bin echt so dankbar für meinen Mann. Und ich habe mich auch an eine Liedzeile erinnert, also das ist ein Lied aus den 80ern von Clowns und Helden. Und in der Liedzeile heißt es, ich möchte auch noch dann neben dir stehen, wenn niemand mehr neben dir stehen mag. Und so ist echt mein Mann. Und wenn du keinen Mann zu Hause hast, so ist Jesus. Also auch wenn niemand mehr neben uns stehen mag, Jesus steht immer neben uns. Ja, und in dieser Zeit, da habe ich echt an Jesus geklebt. Also oft saß ich zu Hause, habe mir Predigten angehört, habe meinen Schmuck gebastelt, den ihr alle kennt. Also einfach, um noch irgendwas Schönes zu haben. So. Und ich kann sagen, dass diese Zeit, die hat Jesus echt genutzt, um an meinem Herzen zu arbeiten. Und also ich durfte echt eine total intensive Vertrautheit mit Jesus erleben. Und rückblickend kann ich sagen, dass diese Zeit, also neben all dem Schrecklichen und Traurigen, also trotzdem eine kostbare und wertvolle Zeit war. Also denen, die Gott lieben, dienen wirklich alle Dinge zum Besten. Und in 1. Mose 16, Vers 13 steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Und in Jesaja 38, 5 steht, dass Gott mein Gebet erhört und meine Tränen gesehen hat. Und in den Klageliedern 3,26 steht, es ist gut, geduldig zu sein und still auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Und das habe ich gemacht. Und also für mich gab es irgendwie keine Hoffnung mehr. Also ich bin wirklich morgens aufgestanden, habe Jesus gebeten, mich irgendwie noch durch diesen Tag zu bringen. Ja, also so war einfach mein Leben. Und dann hat Gott mich wirklich ganz wunderbar zu einer Magen-Bypass-OP geführt. Und diese OP sollte auch dazu dienen, dass mein Stoffwechsel ganz neu programmiert wird. Also, ja, und diese ganze OP hatte eine Vorbereitungszeit von einem Jahr. Also ich musste echt viele Hürden nehmen und ohne Jesus hätte ich das nie geschafft. Also ich brauchte so viele ärztliche Gutachten, ich musste zu Untersuchungen, Gespräche mit Psychologen. Ich musste erlernen, wie ich mich nach der OP zu verhalten und zu ernähren habe. Also ich muss jetzt einfach auf viele Dinge auch achten. Und ja, musste dann die ganzen Unterlagen bei meiner Krankenkasse einreichen mit der Bitte um Kostenübernahme. Und ich habe wirklich, also innerhalb von 2 Wochen hatte ich diese Zusage und das ist wirklich sehr besonders. Also ich weiß von anderen, wo diese OP abgelehnt wurde, die Widerspruch einlegen mussten und das Ganze hat sich über Jahre hingezogen und also Jesus wollte diese OP für mich. Ja, und ohne Jesu Zusage und Hilfe hätte ich niemals eine große, komplizierte OP vornehmen lassen. Also sie war sehr risikoreich, also auch gerade mit so erhöhtem Übergewicht, das ist einfach mit Risiken verbunden. Und Jesus hatte mir die Stelle gegeben in Jesaja 60, 20. Die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Das konnte auch bedeuten, dass er mich nun zu sich nehmen wollte. Ah, und boah. Also ich habe mich wirklich vor der OP, also ich habe mich schon eigentlich hier auf mein Ende vorbereitet. Also, und ich habe zu Hause alles so gut ich konnte geordnet und vorbereitet. Also falls ich wirklich nicht wiederkomme, dass Ralf dann den guten Überblick hat und so. Und das Schwerste für mich war wirklich, meine Kinder loszulassen. Also Josa und Philipp, das sind echt die absoluten Oberwunschkinder. Die sind so erbeten und so ersehnt und naja, das war also schon sehr schwer. Und in der Zeit hat, also ich habe mit Judith gesprochen, ich darf das erzählen, da hat Jesus mich an Astrid Sebo erinnert. Und Judiths Mama ist vor 15 Jahren an Brustkrebs gestorben. Und da waren Judith und Jakob noch sehr klein. Und wenn man jetzt sieht, wie Gott das alles gemacht hat und wie toll Judith und Jakob sind, was das für besondere, wunderschöne Menschen sind. Also Gott hat das gut gemacht und das hat mich so getröstet irgendwie, dass ich dann auch Josa und Philipp ganz bewusst in Gottes Hände legen konnte und auch echt Frieden darüber hatte. Ja, und 2 Wochen vor der OP musste ich zur Untersuchung ins Clementinenhaus. Und hatte halt, also dort wurde ich operiert. Da gab es dann halt ein Gespräch mit der Anästhesistin und musste eine schriftliche Einverständniserklärung geben und mir durchlesen, was alles bei dieser OP schieflaufen kann. Naja, und zwischendurch saß ich dann im Wartezimmer und da ist der Chefarzt an mir vorbeigegangen, hat mich kurz gegrüßt. Und dann war das echt so, als hätte Jesus ihn nochmal so auf die Schulter getickt. Dann ist er umgedreht, ist zu mir gekommen, hat sich mir vorgestellt. Dann habe ich ihm gesagt, wer ich bin, und habe gesagt, ja, in 2 Wochen operieren Sie mich. Und dann hat er echt gesagt, das freut mich, Frau Weidauer. Machen Sie sich keine Sorgen, das wird gut. Und das fand ich sehr speziell. Und er war auch so ein väterlicher Typ. Und ich habe gedacht, boah, danke Jesus. Also das hat mir dann, also naja. Das hat mir auf jeden Fall gut getan. Ja, und es war auch so, dass am Tag vor der OP, da wurde mir sogar die Intensivstation gezeigt, also wo ich nach der OP aufwachen werde und auch genau der Platz. Also das war alles so einfühlsam und aufmerksam. Also, und ich bin keine Privatpatientin oder so, also ganz normale Kassenpatientin. Ja, naja, und dann letztes Jahr am 23. Juni war dann meine OP. Und ich kann echt sagen, also, dass Jesus mir dadurch nochmal ein neues Leben geschenkt hat. Und also ich bin nicht geheilt, ich leide immer noch unter Lipödem, was auch mit Schmerzen verbunden ist, aber die sind so sehr viel besser geworden. Also schon unmittelbar nach der OP habe ich so eine Leichtigkeit gespürt, also was eigentlich komisch ist, aber also ich hätte dadurch den Raum schweben können, so habe ich mich gefühlt. Und es ist echt so, dass ich wieder lange Strecken laufen kann. Ich kann eine Treppe hoch und runter laufen, ohne mich festhalten zu müssen. Also was für euch wahrscheinlich alles total normal ist. Ich kann wieder hüpfen, ich brauche keine Schlafmaske mehr. Also alles, was nicht mehr ging, das geht wieder. Und ich habe wieder Kraft und Energie und so viel Power. Also ich bin einfach wieder da. Also das ist so. Und es war auch mein Wunsch, dass ich einfach wieder normal aussehen darf. Und ja, wenn du dich jetzt fragst, wer will denn schon normal aussehen? Ich. Also ich möchte einfach nicht mehr auffallen müssen durch meine äußere Erscheinung. Ich will nicht mehr verachtet werden oder mit Blicken bestraft oder stigmatisiert werden. Ich will einfach nur eine von vielen sein und gut ist. So. Ja. Und also Jesus hat mir echt wieder Lebensqualität und Freude geschenkt und er möchte nicht, dass ich mein Licht unter den Scheffel stelle. Und er möchte nicht, dass ich weiterhin versteckt lebe, sondern ihm wieder kraftvoll dienen und ihm durch mein Leben Ehre geben kann. Und also das ist mein sehnlichster Wunsch. So. Und vor 2 Jahren hat Jesus mir eine Bibelstelle gegeben, die ich eigentlich erst jetzt richtig verstehe. Jesaja 43, 18 bis 19, da steht: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und ja, also mein Leben vor der OP war wirklich eine Wüste und Einöde. Aber ja, obwohl ich keine Hoffnung mehr hatte, also bei Jesus ist wirklich alles möglich und deswegen stehe ich hier, um euch das zu sagen. Und ja, für mich sind die Folgen der OP ein echtes Wunder und ich bin Jesus so dankbar. Jetzt wollte ich euch noch zum Abschluss kurz eine Geschichte erzählen, da gibt es auch einen Bezug zu. Also die hat sich ereignet vor vielen Jahren, da war ich jung im Glauben und habe noch studiert. Und da war ich auf dem Weg von Hannover nach Großburg-Wedel zu meinen Eltern und habe mich so allein gefühlt irgendwie und bin durch Isernhagen Süd gefahren und auf der rechten Seite, da war so ein großes Feld voller Mohnblumen. Und ich habe so gebetet, oh Jesus, du siehst, wie es mir geht und ich brauche jetzt echt einen Liebesbeweis und bitte zeig mir doch deine Liebe darin, indem du mir noch mehr Mohnblumen zeigst. Und den ganzen Weg nach Großburg-Wedel kam keine einzige Mohnblume mehr. Und dann bin ich in Großburg-Wedel ausgestiegen und an der Bushaltestelle war ein kleines Mohnblümchen. Da habe ich mich dann demütig bedankt. Bin dann zu meinen Eltern gegangen, die haben schon auf mich gewartet. Wir sind dann nach Fuhrberg gefahren zu meiner Tante und meinem Onkel und ich weiß den Grund nicht mehr. Wir wollten irgendwas hinbringen oder abholen. Haben noch einen Kaffee zusammen getrunken, dann sind wir wieder zum Auto gegangen und dann hat mein Onkel gerufen, Nicole, warte mal, ich habe noch was für dich. Und mein Onkel wohnt in dem Elternhaus meiner Mutter mit riesigem Garten. Ist da kurz ums Haus rumgegangen und kam dann kurze Zeit später wieder mit einem Strauß voller roter Mohnblumen, 12 Stück, so große Blüten, so ganz kräftige Pflanzen. Und oh, Jesus weiß immer, was wir brauchen und er hört unsere Gebete und er begegnet uns und das war sehr speziell. Und warum ich das jetzt erzähle, also im Clementinhaus, im Krankenhaus, da lag ich auf der Station 1A, im ganzen Flur, im Aufenthaltsraum, eingefräst in diesen Glastüren vom Aufenthaltsraum, waren Mohnblumen überall und nicht mehr so tellergroß, sondern wirklich im DIN A1 Format. So. Und Gott ist so speziell und so, ja, ist einfach so besonders und persönlich. Und ja, ich habe euch etwas mitgebracht, weil Gott dir auch heute Morgen sagen möchte, wie sehr er dich liebt. Und zwar ist es ein Liebesbrief von unserem himmlischen Vater an dich persönlich. Und das sind einfach Bibelverse aneinandergereiht, die dir sagen, wie sehr Gott dich liebt. Wir sind hier drin. Ich stelle den Kasten ja, einfach wieder dahin. Und ihr dürft euch die rausnehmen, bitte. Ja? Okay.
Ich möchte euch jetzt Tanja ankündigen. Wir wissen auch alle, was in ihrem Leben passiert ist und bin ganz gespannt, was sie uns zu erzählen hat. Und ich habe auch für dich, Tanja, einen Vers. 1. Korinther 10, Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird auch euch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also ich bin Tanja. Ich glaube, die meisten kennen uns. Ich habe 2 Kinder. Also ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Meine Tochter ist 7, mein Sohn ist 5. Der Daniel, und der ist mit Down-Syndrom geboren. Und ich wollte euch einfach erzählen, wie ich so die erste Zeit oder wie wir so die erste Zeit mit ihm erlebt haben und ja, wie viel Ermutigung wir eigentlich auch gerade da erfahren haben. Also Daniel kam vor 5 Jahren zur Welt nach einer etwas aufregenden Schwangerschaft, die irgendwie sehr kontrolliert wurde, aber es ist eigentlich nie sowas richtig Schlimmes festgestellt worden. Es war eine flotte, unkomplizierte Geburt. Ich bin danach irgendwie ein wenig auf Wolken geschwebt, bis wir auf der Wochenstation darauf angesprochen wurden, ob er möglicherweise das Down-Syndrom hat. Ich muss dazu sagen, ich habe in der Schwangerschaft in der Richtung überhaupt nichts untersuchen lassen, ob das Kind behindert sein könnte oder nicht. Ich habe immer so ein bisschen läppisch gesagt, ach, wir nehmen auch ein Kind mit Down-Syndrom. Und ich habe mir auch mal gesagt, also wenn ich ein Kind kriege, dann könnte es auch sein, dass es behindert ist. Aus welchem Grund auch immer. Ja, so richtig festzustellen war das erst durch einen Bluttest. Das hat 2 Wochen gedauert, bis wir das Ergebnis hatten. Und wir hatten eigentlich in der Zeit so ein bisschen die Zeit, uns damit irgendwie auseinanderzusetzen. Also es war für uns schon eine Überraschung, es war eine Herausforderung, aber es war eigentlich keine Katastrophe. Und ich glaube, das lag daran, dass wir einfach in der Zeit auch echt von Gott ermutigt und getragen wurden. Und davon wollte ich euch so ein bisschen berichten. Also das Erste, was irgendwie total positiv war, waren einfach die Umstände. Also es ging mir gut, es ging dem Kind gut. Er hat gemacht, was man von so einem Neugeborenen erwartet. Ich habe gesagt, er trinkt, er schläft, er kackt. Es war keiner im Krankenhaus. Er hatte auch keinen Herzfehler. Und ja, der Kinderarzt hat uns auch gesagt, das hat auch nichts irgendwie mit der Schwangerschaft oder sonst was zu tun. Das passiert bei der ersten Zellteilung, wenn man irgendwie noch gar nicht weiß, dass man schwanger ist. Und es hatte auch keiner von uns irgendwas falsch gemacht. Das hat mir einfach schon mal eine Riesenlast so von den Schultern genommen. Wir hatten einen wirklich entspannten Kinderarzt und eine liebe Hebamme, die uns wirklich ermutigt haben, die uns nicht verrückt geredet haben, die einfach gut zu uns waren. Es hat mir total viel gegeben, dass Daniel hier in der Gemeinde so herzlich willkommen war und ist, dass er einfach so selbstverständlich dazugehörte, dass er bei der Krabbelgruppe war, ohne dass einer gefragt hat, trauen wir uns das jetzt zu oder wie geht das hier? Und dass er einfach erstmal unser Kind war und dass er dazugehörte. So. Ja, mich hat ein Wort aus der Bibel in der Zeit besonders angesprochen, und zwar das Schwache der Welt hat Gott erwählt und das Verachtete der Welt hat Gott auserwählt. Ich habe also in der Zeit, so nach der Geburt, auch so ein bisschen im Internet gelesen über, ja, was da eigentlich auf uns zukommt. Und ich habe gelesen, dass irgendwie von, also 9 von 10 Kindern, bei denen es bekannt ist, dass sie das Down-Syndrom haben, dass sie abgetrieben werden. Und das hat mich echt fast zum Heulen gebracht. Das fand ich noch schlimmer als alles andere. Und ich habe aber gedacht, wenn Gott sagt, ich habe dieses Kind erwählt und ich habe euch erwählt, dann ist das gut. Und wenn Gott damit kein Problem hat, dann habe ich das auch nicht. So. Ich wollte noch eine Geschichte dazu erzählen, die schon länger her ist, die aber auch damit zu tun hat. Mir ist eingefallen, dass ich also 14 Jahre vorher, bei Freunden gewesen bin, die, bei denen ich mich noch viel früher einmal bekehrt hatte. Und ich hatte damals gerade angefangen zu studieren, also ich bin eigentlich Förderschullehrerin, ich hatte gerade angefangen Sonderpädagogik zu studieren. Ich war, ich kannte Jesus schon, aber ich war sehr auf der Suche, so, wo geht's mit meinem Leben hin, was mache ich damit, was will Gott für mich, ja, und andererseits war ich aber geistlich auch nicht so besonders nah dran. So, auf jeden Fall haben wir zusammen dafür gebetet und sie haben mir sozusagen das Wort mit auf den Weg gegeben, dass den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und sie haben mir auch gesagt, so, Gott wird dich dazu benutzen, den Armen im Geist zu dienen und auch denen, die irgendwie damit zu tun haben, so ja, Jesus nahe zu bringen oder zu Jesus zu führen. Ich habe damals so gemerkt, das ist jetzt schon so was Besonderes. Mir ist sowas vorher auch nicht so, noch nie sowas passiert und ich wusste auch erst nicht so genau, was ich damit anfangen sollte. Dann dachte ich, naja gut, ich lasse das so stehen. Ich mache weiter. Also es war ja nicht, dass ich jetzt irgendwie auf dem falschen Weg bin oder so. Und habe studiert, habe Referendariat gemacht, habe 5 Jahre in der Schule gearbeitet und hatte aber immer das Gefühl, ich bin da nicht so richtig angekommen. Also ich würde den Menschen gerne was von Jesus sagen, aber wusste irgendwie auch mal nicht so richtig wie. Und dachte, als Lehrer kannst du ja auch nicht so alles machen. Und ja, ich habe das halt wieder rausgekramt sozusagen und habe gesagt, ja, das, also Gott hat uns darauf vorbereitet. Er hat es uns sozusagen schon angekündigt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es sich um mein eigenes Kind handeln könnte. Aber ich wusste einfach, es ist Gottes Plan. Er hat was damit vor und wir können darüber Frieden haben. Ja. Was? Oder wir haben damit Frieden.
Ein letztes Zeugnis noch. Und zwar wird Katharina uns etwas erzählen. Und ich muss persönlich sagen, dass sie für mich ein Wunder vor meinen Augen ist, wirklich. Und ihr werdet das sicherlich gleich hören. Ihr Vers steht in Jakobus 5, Vers 16b. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Und ich weiß, ich kann mich erinnern, dass besonders ihre Eltern so viel gebetet haben.
Jetzt wollte ich gar nicht weinen, jetzt geht's schon los. Ja, ich bin Katharina. Ich habe mich mit 15 habe ich mich bekehrt. Danke. Und es war schon eine ehrliche, aufrichtige Bekehrung, weil ich wusste, ich brauche Jesus. Und ja, dass ich einfach ja, ein Sünder bin, das war mir klar. Und ich habe mich aber bekehrt und nie mein altes Leben losgelassen. Also halt Freunde und all diese ganzen schlechten Angewohnheiten und so habe ich nie losgelassen. Und das hat sich dann wirklich immer Jahr für Jahr so durchgeschleppt und ich hatte mal gute Zeiten, also sag ich mal Höhepunkte im Glauben und dann auch immer wieder Tiefen und bis es dann, ja, bis ich dann im Endeffekt 20 war und jetzt sag ich mal, ja, die Chance genutzt habe, ich bin ausgezogen von zu Hause, habe im Prinzip alles verstoßen, meine Familie, die Gemeinde, mein Glauben komplett. Ich habe einen alten Klassenkameraden wieder getroffen, wo wir uns dann verliebt haben und für ihn habe ich quasi alles hingeschmissen. Ja, und es ging dann so ein paar Jahre, dass wir sind zusammengezogen und ja, haben einfach so in der Welt gelebt. Mit allem, was halt so dazugehört. Und ich habe aber die ganze Zeit über gemerkt, so, dass ja, ich habe versucht, irgendwie den Geist zu betäuben und einfach auf Jesus nicht mehr zu hören und einfach zuzumachen und immer wieder. Und es hat eine Zeit lang geklappt, so ungefähr ein Jahr ging das gut, bis es dann losging, dass ich dann ja wirklich eigentlich immer nachts Jesus angefangen hat, mich zu rufen. Wirklich, ich habe wirklich so seine Stimme gehört, dass er wirklich gesagt hat, Katharina, was ist los mit dir? Du weißt ganz genau, dass das Mist ist. Und von da an ging es mir immer wieder schlechter und schlechter. meine Beziehung hat auch nicht mehr funktioniert. Also ich habe auch zu, ja, zu meinem jetzigen Mann auch gesagt, das bin ich nicht, so wie du mich kennst. Und er wusste noch von der Schule, dass ich in der Gemeinde bin, und ich hatte auch früher in der Schule immer meine Bibel dabei und habe allen von Jesus erzählt, und er kannte das, und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss wieder zum Glauben zurück, und ich muss wieder meine erste wirklich wahre Liebe finden. Und ja, und er meinte dann, ja, okay, wenn es so ist, dann ist es so, und wenn es dann bedeutet, dass für uns vorbei ist, dann ist es eben so. Hauptsache, es geht dir gut und du bist glücklich, und ja. Wir haben dann versucht, irgendwie ein bisschen zu suchen. Wir sind einmal in die Waldersee-Gemeinde gegangen zum Gottesdienst, haben da ein bisschen geguckt, und waren dann in der Hehlsdorfer Gemeinde, haben irgendwie, ja, Jesus gesucht. Und Jan hat mich zum Glück immer begleitet und war immer dabei. Und ja, bis ich dann wirklich so den Weg zurück zu meiner Familie gesucht habe und wieder den Kontakt zu meinen Eltern aufgenommen habe und sie mir auch verziehen haben. Und meine Mama meinte dann, ja, die ganze Gemeinde betet für dich, alle beten für dich. Und mir ist dann so klar geworden, dass eigentlich wirklich diese ganze Zeit, wo ich weg war, wir so durchgetragen wurden. Und dass eigentlich nicht wirklich was Schlimmes passiert ist. Wir haben super Jobs alle beide bekommen und sind nicht abgestürzt oder irgendwie sowas. Wir wurden komplett durchgetragen durch die ganze Zeit. Und ja, dann haben wir uns nach ein paar Jahren verlobt. Und mein Papa meinte dann, ja, geht doch mal zum Eheseminar. Oder fragt mal Jörg, ob er nicht mal mit euch allgemein über die Ehe mal sprechen kann. Also mein Mann und ich sind dann mal hier in die Gemeinde wieder gekommen. Ich war dann die ersten Gottesdienste wieder da. Und ja, ihm hat das auch gefallen. Und ich merkte wieder so, ja, ich komme jetzt wieder an, ich komme wieder zur Ruhe. Und es war aber die ganze Zeit so dieses Gefühl, dass ich mich so geschämt habe vor Gott einfach. Das so dieses, wie oft denn noch, wie oft wird er mir noch verzeihen, das irgendwann ist doch auch gut. Und ich hatte aber auch schon irgendwie recht stolz so, weil, ja, für mich, ich dachte halt, irgendwann ist doch Schluss, irgendwann geht's halt nicht mehr und irgendwann ist es auch genug mit der Gnade. Und das war dann nicht so, wir waren dann, ja, hatten ein Gespräch mit Jörg und hatten dann ein Eheseminar gemacht, und ich glaube nach dem zweiten Mal oder so hat Jörg uns zu Hause besucht und ich war auf Arbeit, und dann hat mein Mann geschrieben, ja, Jörg war da und ich habe mich bekehrt. Ja, und seitdem trägt er uns einfach wirklich so durch. Es ist einfach, wir haben so viel Gnade erlebt, es war wirklich im Nachhinein. Die Gebete der ganzen Gemeinde, vor allem der Familie, haben uns einfach so betragen. Und ja, ich habe das nicht verstanden. Ich hatte zu Jörg noch gesagt, beim einen Seminar so, irgendwann muss doch eine Konsequenz kommen. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht unbestraft sozusagen davon komme, als es mir noch besser geht als vorher. Ich weiß nicht, ich hatte ihm immer auch gesagt, ich habe irgendwie Angst, dass ich keine Kinder bekommen kann. Hat sich jetzt nicht so bestätigt. Ja, und es ist einfach wirklich, ja, ein Zeichen einfach dafür, dass Gott uns niemals loslässt. Wenn wir einmal unser Leben ihm gegeben haben, dann ist er einfach wirklich auch für immer da an unserer Seite, auch durch die schlechtesten Zeiten. Und egal, wie weit wir weglaufen, ich hatte das Gefühl irgendwie, dass er immer näher und näher und näher kam und an mir festhielt und einfach mich nicht losgelassen hat.